Ein gutes Jahr haben, seitdem ich letztes Mal da war. Ja, stell dir vor, jemanden so zu haben an deiner Seite, den ich so gut kennt. Vielleicht hast du das, weil ich kurz gar keine große Vorstellungskraft. Jemand, der dich auch in schwierigen Lebenssituationen kann an die Hand nehmen und wo einfach dein Chaos vielleicht auch in dir drinnen kennt. Vieles ist ja offensichtlich, oder? Die Lebensumstände, die man drinnen ist, die sieht man schnell einmal, aber was in dir abgeht, was schwierig ist, Verwirrung, Angst, wie wir gehört haben von Hans-Jörg, Traurigkeit, wo man an seinen Grenzen ist, das sagt man nicht jedem. Aber jemand, um das zu sagen, ist mega gut. Jemand, der kompetent ist, jemand, der optimistisch ist oder lebensbejahend und nicht einfach nur zulässt und dann wieder geht und du stehst eigentlich am gleichen Ort und merkst, ja, das zieht dich eigentlich eher ab. Jemand, der ermutigend ist. Jemand, der weiss, wie umgehen mit deinen Mitmenschen, die vielleicht Schwierigkeiten hast. Das ist genial. Es tut einfach gut. Aber meine Frage ist heute, ist Gott eine solche Person für dich? Ist Jesus ein solcher Coach für dich? Kannst du das sagen? Und wie erlebst du ihn als Coach? Dann wollen wir ein bisschen nachgehen. Und dazu schauen wir eine Geschichte miteinander an. Ich habe die Geschichte ausgesucht, weil ich gemerkt habe, ich komme selber drin vor. Das ist ein Stück weit meine Geschichte. Und ja, wenn ich in mein Leben hineinschaue, erlebe ich Jesus genauso wie in dieser Geschichte. Ich sage nicht, wo sie steht. Er kennt sie nicht mehr. Es ist Nachmittag, Siesta-Zeit. Es ist genau das Gegenteil. Von heute ist es zwar schönes Wetter, aber es ist nicht Minustemperaturen, sondern es ist etwa 30, 40 plus. Ziemlich heiß. Die Leute sind am Schwitzen. Es ist mittags, Siesta-Zeit und eigentlich kommt man nicht raus. Man sitzt im Schatten, vielleicht unter einem Baum oder so, einfach oder drinnen, das ist schwül, aber man geht nicht raus. Aber zu dieser Zeit sind zwei Männer unterwegs. Sie laufen von einer Ortschaft zur anderen und man merkt, sie wollen einfach weg. Sie wollen weg aus der Stadt, wo sie hinter sich lassen und möglichst schnell wieder zurück. Und unterwegs diskutieren sie heftig miteinander. Sie erzählen einander etwas, was sie wirklich beschäftigt. Man spürt es, wenn man zuschaut oder wenn man zuhört, dass etwas in ihnen abkommt. Sie schütteln zuerst nur den Kopf. Sie bleiben stehen, diskutieren weiter, dann gehen sie wieder. Irgendetwas bewegt sie zu Dienst. Es muss etwas sein, was in dieser Stadt, was sie hinter sich lassen, vorgefallen ist. Sie wollen das hinter sich lassen, aber in Gedanken lassen sie es nicht los. Sie müssen einfach darüber schwätzen. Das hat der Mann natürlich nicht so viel, wie die Frauen. Die Frauen müssen alles. Man merkt immer wieder, die Frauen sind viel gesprächiger, die können viel schneller erzählen, was in ihnen abgeht. Das sind offensichtlich Männer, die das geübt haben und gelernt haben. Oder die Not ist so groß, dass sie das jetzt einfach haben müssen. Irgendwie Sachen verarbeiten, können einordnen, damit sie es nachvollziehen können, was ist eigentlich jetzt hier passiert, wo uns so aufhört. Und man kann wirklich sagen, zum Glück haben sie einander. Ich habe das in dieser Corona-Zeit ganz stark gemerkt. Ich habe sehr gute Freunde gefunden in der letzten Jahr. Und wie gut das tut, wenn man jemandem einfach erzählen kann, wie es einem Moment geht. Ich habe so eine Situation im Geschäft gehabt, was schwierig war in diesem letzten Jahr und habe wirklich eine Frust gehabt, eine Wut gehabt. Und dann war es gut, einfach meine Männergruppe zu haben. Wir haben dann Skype miteinander und ich habe sie gefragt, hey, was denken ihr über die Situation, was denken ihr über meine Gefühle, ist es berechtigt, seht ihr das auch so? Oder wie würdet ihr an meiner Stelle handeln, dass es gut rauskommt? Und ich habe dann gefragt, was wollt Gott eigentlich zu mir sagen in dieser Situation, was denkt ihr? Das hat er so gut gemacht. Dann später noch mit einem telefoniert. Wir haben miteinander am Telefon erzählt, wie wie es uns geht, eine andere Situation, und dann schon einander betet. Also man kann das ja auch, auch wenn man einander nicht face-to-face sieht, kann man miteinander reden, kann tiefe Gespräche haben und es tut einfach gut. Gut, wenn man das kann. Und es braucht gar nicht einmal so viel. Ich habe auf der anderen Seite auch gemerkt, es braucht manchmal Überwindung. Man erzählt nicht allen alles. Weil, wenn ich mich öffne, dann zeige ich ja meine Gefühle. Dann mache ich mich ja verletzlich. Und dann denke ich, hey, was denkt jetzt der andere von mir? Das ist eigentlich etwas Banales. Vielleicht denkt der andere, das ist ja doof. Also, dass nicht selber dort kommt. Oder vielleicht hat er gar nicht Zeit für mich zum Zuhören. Soll ich überhaupt gar nicht? Soll ich überhaupt etwas abmachen? Und wenn ich mich dann nicht verstehe, dann bin ich nachher frustrierter als vorher. So eine Erfahrung, die man vielleicht auch gemacht hat. Dann hat man einfach mal etwas erzählt und dann, ja, und dann haben wir gedacht, redet an einem vorbei oder er versteht einem nicht wirklich und dann ist man enttäuschter als vorher. Und das wird man jetzt so erleben. Kennen wir wahrscheinlich auch. Also den Vorbehalt muss man manchmal überwinden. Zum die Not nicht in sich hineinzufressen, um nicht so in eine Spirale nach abwärts hineinzukommen. Wie erlebst du das? Kannst du dich öffnen, wenn du schwierige Situationen hast in deinem Leben? Wenn du anstehst, kannst du dich wirklich öffnen? Die beiden haben es offensichtlich können. Gehen wir zurück zu diesen zwei. Sie haben können diskutieren miteinander. Sie haben können offenlegen, was sie beschäftigt. Und trotzdem ist ein Punkt gekommen, wo sie nicht mitgekommen sind. Sie sind sicher eine Stunde lang unterwegs gewesen, haben mit mir geschwätzt und sie sind irgendwo nicht mitgekommen. Das kann auch passieren, wenn es gut geht. Da kommt ein anderer Wanderer dazu. Einer, den sie nicht gekannt haben. Sie gehen ein Stück miteinander und dann fragt er, kann ich euch jetzt ein bisschen zuhören? Können Sie mir erklären, über was ihr redet? Die beiden bleiben stehen und schauen einander an, so fragend. Also verwirrt ein bisschen. Und der eine sagt, das kann ich jetzt einfach nicht glauben. Du kommst jetzt gerade aus Jerusalem und du weißt nicht, was passiert ist in den letzten Tagen. Das ist ein Stadtgespräch, das weiss doch jeder. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der das nicht weiss. Okay, was ist denn passiert? Erzähl mir. Und dann bricht die ganze Geschichte in ihnen raus. Sie schütteln dem Fremden ihres Herzens. Sie erzählen, weißt du, es geht um den Jesus von Nazareth. Der, den wir gemeint haben, als ich ein grosser Prophet ist, auf jeden Fall gesehen. Er hat grosse Wunder da. Wir sind jahrelang mit ihm unterwegs gewesen. Und das ganze Volk hat gesehen, das ist ein mächtiger Mann, der kommt von Gott. Und wir haben gemeint, das sei der, der im Alten Testament verheißen ist. Der Messias, der soll kommen. Aber dann haben sie ihn zum Tod verurteilt. Sie haben ihn umgebracht. Wir haben gemeint, er sei der Retter von Israel. Der, der uns von den Römern befreit. Es ist jetzt 3 Tage her. Und noch etwas, die Story ist noch nicht fertig. Als wäre das nicht genug. Die Frauen, die mit uns unterwegs sind und mit dem Jesus, die sind kürzlich zu uns gekommen und haben erzählt, sie seien im Grab gewesen. Und das Grab sei leer gewesen. Er sei nicht mehr gewesen. Und Engel seien ihnen erschienen und haben gesagt, dass Jesus lebt. Und dann sind wir selber zum Grab gekommen. Was gestimmt hat, ist, dass das Grab leer war. Aber ihn selber haben wir nicht gesehen. Der Kleophas hat das erzählt. Das ist der eine. Und wenn wir dann zulassen, dann merken wir ein bisschen seine Gefühle. Er ist frustriert. Er ist enttäuscht, dass seine Hoffnungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Das haben wir noch Gefühle. Was sehen wir noch? Traurigkeit. Traurigkeit, dass alles so wenn es kommt. Das komisch. Sie Frust, dass Jesus, der Meister, sein grosses Vorbild,
in den Augen. Er hat ja etwas anderes gesagt.
Er hat grosse Hoffnungen gemacht, aber die sind nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht auch Wut über die, die Jesus verurteilt haben. Ein Hass. Jesus war so ein guter Mensch gewesen. Und vielleicht auch Wut über die Frauen, die so absurde Geschichten in den Weg setzen. Wenn wir die Bibel jetzt kennen, wissen wir, dass so Emotionen kommen relativ viel vor. Wir können mal in den Psalmen lesen. Der Rache-Psalm zum Beispiel, da kommen gewaltige Emotionen vor. Die Bibel ist voll von Emotionen. Sie zeigt, dass wir, auch wir Christen, dürfen wirklich echt sein, wirklich das sagen, was uns beschäftigt. Wir müssen nicht hinter dem Berg halten. Und Gott ist der, der unsere Emotionen versteht und was sie ernst nimmt. Wir dürfen wissen, er lässt uns zu weinen, er nimmt uns ernst. Bei ihm sind wir gut und auch unsere Gefühle sind gut aufgehoben und nicht fehl am Platz. Wir wissen, dass der dritte Wanderer Jesus selbst war. Und dass er die guten Fragen gestellt hat. Die Fragen, wie es ihnen geht. Ein paar Stunden vorher ist er der Maria Magdalena erschienen, wo er gerade gestanden ist. Und er hat sie gefragt, warum willst du? Was suchst du? Er will wissen, was uns zutiefst bewegt. Er will es wissen. Es interessiert ihn. Und wenn er die Männer fragt, was ist denn genau passiert, dann fragt er das nicht, weil er es nicht weiß. Er ist ja selber Teil von dieser Geschichte. Er will, dass wir unsere Gefühle aussprechen. Er will, dass sie sagen, was sie wirklich beschäftigt, damit sie einordnen können, was in ihnen abgeht. Wir merken, Jesus ist wirklich ein guter Psychologe. Er ist ein guter Coach. Er hört aufmerksam zu, wie damals in dieser Geschichte auch mit. Er lässt ganz aufmerksam zu. Er liest auch Zwischenbeziehungen. Ich erlebe das manchmal, wenn ich dann spazieren, wenn ich ganz von mir allein bin. Manchmal nehme ich noch ein kleines Büchlein mit oder ein Zitat Papier und ein Bleistift. Manchmal auch noch mein Handy zum Aufschreiben. Und dann rede mit Gott. Führe einen Dialog und sage, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und stelle ihm Fragen. Und bin wieder still. Und probiere einfach nach oben offen zu sein. Und ich merke, wie etwas passiert. Es ist dann wirklich ein Dialog, es ist ein Gespräch. Und in meinen Gedanken kommen neue Ideen rein. Und ich das Gefühl habe, die hätte jetzt nicht bekommen, wenn ich einfach mit mir selber unterwegs gewesen wäre oder mit jemand anderem geschwätzt hätte. Jesus fängt an, mit mir einen inneren Weg zu gehen. Das heisst meistens nicht, dass ich dann meine Fragen in die Luft auflöse, dass ich auf alles eine Antwort habe oder dass meine Not irgendwo gelöst ist und meine Probleme nicht sind. Aber ich erkenne manchmal einfach, dass er da ist. Und ich gehe ermutigt aus dieser Zeit. Und ich bin einen Schritt weiter. Das Interessante an dieser Geschichte ist ja, die zwei Männer können nicht einordnen, was Gott mit all dem zu tun hat, was so passiert ist in den letzten Tagen. Das können sie nicht zusammenbringen. Da ist der allmächtige Gott, der in dem Jesus sichtbar worden ist. Und jetzt passiert das. Es geht nicht auf ihre Lebensrealität und das, was sie vorher erlebt und gehört haben. Sie reden über ihren Frust, dass Jesus nicht da ist, dass er sie verloren hat. Und sie merken mit, dass er neben ihnen steht. Und dass er sogar mit ihnen schwätzt. Dass er ihnen sogar Fragen stellt. Er ist mitten mit ihnen unterwegs in ihrer Not, obwohl sie das nicht realisieren. Und ich das bekannt wurde. Das geht mir oft so. Gott ist mitten drin in meinem Alltag.
Und das ist aber nicht weiterhin schlimm.
Ja, das ist normal. Und manchmal ist es sogar Absicht von Gott. Lassen wir die Geschichte weiter. Es klingt komisch, aber in der Geschichte heisst es, ihre Augen wurden zugehalten, sodass oder damit sie ihn nicht erkannten. Das heisst, Gott hat eine Absicht gehabt mit dem. Jesus hat eine Absicht gehabt, wo man sich wieder zu erkennen gibt. Er hätte ja können sagen von Anfang an, hey, ich bin's. Er hätte gar nicht müssen fragen, hey, was ist los? Er hätte sich gemerkt, hey, er weiß ja, er ist ja Jesus. Er ist ja da. Aber er hat es nicht gemacht. Warum hat Jesus das nicht gemacht? Ich glaube, damit wir wirklich etwas lernen, brauchen wir, dass Gott sich nicht immer zu erkennen gibt. Wir haben manchmal ganz schnelle Lösungen. Eine Frage stellen, eine Antwort bekommen. Im Internet. Schnell googeln, dann haben wir die Antwort, dann können wir den nächsten Schritt machen und das Problem ist gelöst. Aber das verändert unser Herz nicht. Es verändert unseren Charakter. Wirklich lernen in unserer Persönlichkeit, die wir nicht mit schnellen Lösungen. Wir kapieren einfach vieles so nicht, wie Gott ist. Wenn wir einfach die Bibel aufschlagen und dann haben wir die Antwort. So macht es Gott nicht. Oft nicht. Jesus hat jetzt angefangen zu erzählen, was ihm wichtig ist. Jetzt hat er Gelegenheit dazu gehabt. Jetzt haben sie ihm zugelassen. Jetzt sind sie offen gewesen. Er hat ihnen gesagt, ihr seid wirklich dumme Leute. Also, sage ich jetzt in meinem Spruch. Ihr seid wirklich unverständige Leute. Euch fällt es so schwer, an das zu glauben, was die Propheten im Alten Testament vorausgesagt haben. Der Messias, der versprochene Retter, er hat doch müssen das alles leiden. Denn nur durch das Leiden kommt er auch zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Vollkommenheit. Das hätte doch müssen passieren. Und dann ist er mit ihnen Schritt für Schritt im Alten Testament durchgegangen. Von Mose über die Propheten und hat ihnen gezeigt. Den Weg von Gott gezeigt. Schritt für Schritt erklärt Jesus ihnen unterwegs, was wichtig und entscheidend ist. Zu verstehen. Spannend, er sagt zuerst, ihr versteht nicht. Ihr versteht nicht wirklich, was Sache ist. Also, wenn ihr würdet verstehen, dann wäre alles kein Problem. Das ist doch genau das, was wir wünschen. Gott besser verstehen. Warum lässt Gott die Corona-Krise zu? Wir können alle möglichen Leute fragen. Wir können auch Christen fragen. Jeder gibt eine andere Antwort. Was ist denn jetzt Sache? Warum lässt Gott das? Vielleicht hat er es sogar geschickt. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir es wüssten, dann wäre vieles einfacher. Aber Gott sagt uns nicht. Wir sind unverständige Leute. Fazit von Jesus, ich glaube, das stimmt. Wir checken so vieles nicht. Nur das ist nicht das eigentliche Problem. Satz geht nämlich weiter. Jesus sagt, wie schwer fällt es euch zu glauben? Glauben und Vertrauen ist der Weg zu erkennen. Nicht einfach mehr wissen. Wahrscheinlich haben die zwei Männer, das ist normal bei den Juden, haben das Alte Testament gut kennt. Haben vielleicht Jesaja 53 kennt, vom leidenden Gottesknecht. Von dem, der kommt und wird leiden und sterben. Aber Wissen und Vertrauen darauf sind zwei Verschiedene. Glauben, dass sich das wirklich erfüllt, haben sie offensichtlich nicht. Und jetzt sagt Jesus nicht, eigentlich hätte er das ja wissen müssen, sondern er sagt, Er erklärt es ihnen geduldig. Das finde ich spannend. Er sagt, ich lese es mal nach, und wir wissen das, sondern er erklärt es ihnen Schritt für Schritt unterwegs. Das ist das, was sie jetzt brauchen. In die Bibel schauen und lernen vertrauen, dass Gott mich Schritt für Schritt durch seinen Geist aufdeckt, was für mich wichtig ist. Das ist mir in den letzten 10 Jahren so wichtig geworden. Zu merken, Gott geht mit mir Schritt für Schritt. Und er weiß, wie viel Zeit ich brauche. Ich brauche zum Teil Jahre, um Sachen wirklich zu begreifen. Manchmal braucht es von mir her Geduld. Aber Gott hat viel mehr Geduld mit mir, als ich mit mir sage. Also nochmal. Schritt für Schritt erklärt Jesus unterwegs, was wichtig und entscheidend ist, zu verstehen. Und unterwegs heisst, in deinem Alltag. Nicht einfach im Gottesdienst. Sicher dort auch. Da hat man vielleicht einen neuen Geistesblick, da merkt man vielleicht etwas, spürt man vielleicht etwas von Gott, da hat man etwas in der Welt, wo einem trifft. Aber Jesus ist nicht nur am Sonntag von ihm. Er ist in deinem Alltag. Er ist daheim, er ist unterwegs zur Arbeit, er ist im Job, er ist schon dort, wenn du noch nicht dort bist. Und er weiß, was du brauchst. Das ist Nachfolge. Nachfolge ist Lehren, mit dem Jesus unterwegs sein, auf ihn hören, den Coach hören. Und Nachfolge ist nicht schon alles wissen müssen, schon alles können müssen. Überhaupt nicht. Sondern lernen dürfen. Ich finde das so entlastend, dass wir so einen barmherzigen und liebevollen Gott haben. Aber ich habe es manchmal immer noch nicht gecheckt. Und auch dann muss ich immer wieder sagen, das ist okay. Weil für Gott ist es okay, wenn ich auch vieles nutze. Ich soll das aushalten, meine Unfertigkeit, weil das zu meinem Menschsein gehört und auch zum Christsein. Es ist okay so, es ist gut so und es ist auch für Gott okay so. Wenn wir uns vorstellen, wie Jesus 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war und wie viel Mal er sie genervt hat. Und er hat einfach sie ausgehalten, trotz ihrer Defizit. Und die Jünger haben Jesus 1:1 erlebt. Sie haben alle Wunder gesehen, sie haben all die Sachen gehört, die er gesagt hat. Und sind trotzdem immer wieder in Fettnäpfchen gerannt. Immer wieder haben sie Sachen nicht gecheckt. Und dann denke ich mir mal, muss ich es eigentlich besser wissen als Petrus? Muss ich es eigentlich besser können als der Johannes, als der Kleopas und sein Freund da unterwegs? Nein, ich muss es nicht. Ich finde das so ein beruhigender Gedanke. Okay, in der Zwischenzeit ist es Abend geworden. Sie sind offensichtlich den ganzen Nachmittag unterwegs gewesen, vielleicht sind sie immer wieder stehen geblieben und haben weiter diskutiert. Und unsere Freunde erreichen ihr Dorf, ihren Zielort, dort sind sie nämlich daheim gewesen. Emmaus, und Jesus tut so, als würde er weitergehen. Ich finde das so eine lustige Geschichte. Jesus schauspielt. Er tut es so, als ob. Haben wir schon mal Jesus so über Jesus gedacht? Er schauspielt. Er spielt Theater. Und er hat das auch schon vorher gemacht. Er hat so da, als hätte er keine Ahnung von dem, was passiert ist. Du bist die Hauptfigur in dieser Geschichte gewesen. Und er gibt sich immer noch nicht zu erkennen. Immer noch nicht. Er ist immer noch ein einfacher Wanderer, der zufällig mit diesen 2 Männern unterwegs ist. Und ich habe mich noch mal gefragt, warum macht Jesus das? Warum ist Jesus in den meisten Fällen ausgewichen, in diesen 3 Jahren, wo er so viel mit den Menschen zusammen war, ausgewichen auf die Frage, wenn man ihn gefragt hat, bist du der Messias? Wenn man ihn festnageln wollte. Er hat es meistens nicht direkt gesagt. Und meine Antwort ist nochmal, wir Menschen lernen nichts oder wenig, wenn man einfach eine Lösung präsentiert bekommt. Weil dann denken wir nicht nach. Dann geht es nicht tief. Manchmal würden wir ihn gar nicht verstehen, weil unsere Vorstellung von ihm so fixiert und so anders ist. So ist es den Leuten gegangen. Messias, wenn sie die Israeliten Messias gehört haben, dann haben sie gewusst, dass der König, der kommt, der Römer vertritt. Das ist der, der die Macht übernimmt. Und zeigt, was durchgeht. Aber das ist nicht die Vorstellung, die Gott gehabt hat. Es braucht ein Umdenken. Es braucht immer wieder einen Prozess von der Veränderung, damit wir Gottes Willen erkennen können. Das braucht Zeit. Wir brauchen Zeit mit Gott. Also, wenn sich Gott nicht sofort zu erkennen gibt in deinem Leben, ihr nicht sofort hilft, dann hat das einen Grund. Dann sagt er damit, beobachte mich. Los genau an. Denk darüber nach, was ich dir sage, was du lesest, was ich deine Freunde sage. Erkenne meinen Charakter, mein Wesen. Und wir merken, bis damals viele gemerkt haben, ja, es ist Gott, der zu mir redet. Und er ist noch ganz anders, als ich denke. Das macht es nämlich spannend. Er ist noch ganz anders. Und das geht noch tief ins Herz. Und dann kann Gott dein Werk an dir tun. Und so ist es auch hier. Jesus tut es so, als würde er weitergehen. Er tut es, wenn er den Jüngern etwas zeigen will. Und die Jünger sagen, wenn man das macht, wenn es oben wird und der Wanderer da ist, dann sagt man nicht, ja, sucht er irgendeinen Ort, wo du übernachten kannst, einen Herberg, sondern man sagt, komm doch zu uns. Wir haben ja noch ein Bett frei. Du kannst gut bei uns übernachten. Und so haben sie es gemacht. Jesus drängt sich nicht mehr. Er sagt nicht, ich würde gerne mit euch übernachten, ich möchte euch gerne noch etwas erzählen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, das gemütliche Abend machen, dann ist es noch gut. Ja, ladet mich doch ein. Er drängt sich nie auf. Er wünscht sich, dass wir ihn einladen. Dass wir ihm sagen, ich möchte mehr von dir wissen. Rett du doch in dein Leben hinein. Und sag zu mir, sitz jetzt an und möchte dich mit dir Gemeinschaft haben. Das wünscht sich Jesus. Dann kann er sich zeigen. Und dann sitzen sie am Tisch. Oliven, Brot, Wein, was man so isst in der Nacht. Der Gast darf das Gebet sprechen. Er nimmt das Brot und bricht es. Dankt Gott dafür. Und der Kelch. Und sagt, will das machen, als Gast. Aber das ist der Augenöffner. Das normale Gebet von diesem Gast ist der Augenöffner für die zwei. Es sind nicht die Worte gewesen, die vielen Worte, die sie untereinander gewechselt haben, unterwegs. Nicht, dass er ihnen gesagt hat, schaut, ich bin's doch, schaut meine Wunden an. Nein, es ist nur eine einfache Geste gewesen. Er macht es wie vor wenigen Tagen, wo er noch mit ihnen zusammen in der Runde gesessen ist und ein Brot genommen und gebrochen hat. Er hat gesagt, das ist mein Leib, das für euch gebrochen ist. Tut es zu meinem Andenken. Und es fällt mir wie Schuppen vor den Augen. Es ist Tana. Das ist Jesus, der am Kreuz sein Leben gelassen hat. Und sie zweifeln keinen Augenblick mehr. Was paradox ist. Jetzt, wo sie ihn erkennen, ist er nicht wieder. Sie sehen ihn. Er ist einfach weg. Es braucht den anderen. Sie haben ihn ja gesehen. Sie haben ihn ja erkannt. Es ist gar nicht nötig. Und im Rückblick, jetzt reflektieren sie und merken, hey, unterwegs ist doch etwas passiert. Hat nicht unser Herz brennt? Wo er uns das alles erzählt hat, wo er uns die Schrift geöffnet hat. Ich habe gemerkt, das ist in meinem Leben genau gleich. Oft ist sie mir zurückgeschaut, wo ich merke, genau da hat Jesus mich gehört und da und da. Das hat ja einen Zusammenhang. Das war Gott gewesen. Im Augenblick merke ich es manchmal nicht, aber im Augenblick merke ich, hey, da hat Gott gefühlt. Und ich stand nicht da, wenn das nicht passiert war. Und auch, wenn es Rückschläge gab, auch wenn es in den vergangenen Jahren nicht immer einfach war, nicht immer vorwärts gegangen ist. Gott ist mit mir unterwegs gewesen und hat mich gesegnet. Es hat Sinn gemacht. Was machen die zwei Jünger? Sie brechen auf, sofort wieder, sie gehen zurück nach Jerusalem, sie wollen es den anderen erzählen. Und wo sie ankommen, heisst es, ja, und Petrus ist auch erschienen. Also, es geht auch anderen so. Nicht nur ich erlebe Gott, auch andere erleben Gott als Coach. Die ganze Geschichte macht mir deutlich, Jesus liebt es, mich zu überraschen. Er liebt es, sich zu verstecken hinter Umständen. Er liebt es, mir Schritt für Schritt die Augen zu öffnen, dass ich mehr von ihm entdecke. Und auf der anderen Seite ist das natürlich herausfordernd. Es fordert immer wieder von mir zu vertrauen, ja, Zeit zu haben, auch geduldig mit mir selber zu sein, wenn ich nicht spüre, dass er noch ist. Ich darf wissen, er ist trotzdem. Er ist mit mir unterwegs. Ich möchte einen Satz mitgeben für die nächste Zeit. Ein Satz, den ich mal in einem Buch gelesen habe, der das gut zusammenfasst, wo so eine Übung ist für den Alltag. Er heisst, in allem, was du gerade erlebst, das kannst du am Morgen sagen, kannst du heute sagen, jeden Tag, den Aufstoß sagen, in allem, was du erlebst an diesem Tag, hast du es mit Gott zu tun. Das kann es banalste sein, das kann Geschirrwaschen sein, Kochen sein, Lecken sein. Das ist, ja, kann gut sein, kann alles sein. In allem ist Gott mit dir unterwegs. In allem hast du es mit Gott zu tun, im Schönen und im Schwierigen. Das heisst, du kannst mit ihm alles teilen, er versteht alles und er will in alles drin hineinkommen. Und dort von der Art zu verändern. Ich bin gespannt, was du damit erwartest. Bin am Ende. Jesus, ich staune über dich, über die Geschichte, die so deutlich zeigt, wo du verdient, wie gut und wie barmherzig du bist. Die Geschichte, die auch in mein Leben hineinredet, wo ich mich gespiegelt sehe. Und ich staune über dein Unterwegssein und über die Veränderung, die in meinem Leben passiert ist. Und ich glaube, das machst du mit uns allen. Das hast du vor mit uns allen. Wir stellen jeden an einen anderen Punkt, aber du holst jeden an, wenn er stört. Du wirst jeden Tag öffnen. Und mehr von dir zeigen. Und ich bitte, dass wir mit dem Satz, mit dem, was wir jetzt gehört haben, in der nächsten Woche in unserem Alltag dich erwerben können. Danke vielmals. Amen.